Danke vielmals für deine Einleitung, Vreni. Die war wirklich sehr, sehr passend. Du hast mir schön den Ball zugespielt, um da können heute wirklich zu veranschaulichen, um was es geht. Es wird nämlich genau um die Frage auch gehen, sind wir Ausgesendete? Und ich habe dafür eben eine Geschichte mitgenommen, die Aussendung der 70 Jünger bzw. 72 Jünger mit dieser Geschichte aus Lukas 10, 1 bis 12. Für die, die eine Bibel da haben, dürfen das gerne aufschlagen. Dem werden wir uns heute auseinandersetzen. Schön sind dir da, schön bist du da. Bist du da physisch oder per Zoom oder im Geist, wenn jemand jetzt von irgendwoher noch da dazugekommen ist. Ich möchte gerne zum Anfang beten. Herr, ich möchte dir Danke sagen für den schönen Tag und ich möchte dir Danke sagen, dass wir alle uns dürfen hier versammeln dürfen. Dass wir dürfen zusammenkommen und deinen Namen anpreisen. Herr, ich bitte dich, dass wir dürfen ruhig werden dürfen, dass wir dürfen auch gerade vielleicht von dieser Woche loslassen, wo wir jetzt hinter uns haben, dass wir wirklich dürfen uns in deine Arme einlegen lassen und dass wir dürfen einfach den Frieden vorfinden, den wir uns wahrscheinlich auch wünschen tun für den heutigen Tag, aber auch für, die Morgen, also für den morgigen Tag und die Tage, die kommen. Ich bitte dich, dass ja, du das all brauchen tust, was wir hier im Gottesdienst möchten, dir zu Ehre aussprechen, dass einfach Menschenherzen dürfen berührt werden. Brauchst du die Geschichte von heute, das Bibelwort? Brauchst du die Gemeinschaft? In deinem Namen, Herr. Amen. Ja, vielleicht die einen haben es auch gemerkt, in den letzten zwei Wochen bin ich in der Ferien gsi. Und es war wirklich eine wunderbare Zeit gsi. Ich durfte in Italien sein, Norditalien. Ich bin ja nicht einer, der weiss, wie weit einmal wegreisen tut oder so. Das weiteste war mal Peru für eine gewisse Zeit. Und sonst einmal kurz Spanien und sonst bin ich noch nie auf dieser Erde. Und Norditalien ist wirklich sehr, sehr schön. Ich war jetzt in Mailand, in Venedig und in Verona. Und die einen kennen vielleicht diese Städte. Gerade Verona und Venedig sind sehr, sehr schöne Städte und möchte ich euch auch herzlich empfehlen, um mal zu besuchen, wenn ihr die Zeit habt. Es liegt sehr, sehr viel Geschichte hinter diesen Orten verborgen, die meiner Meinung nach sehr spannend sind. Ob du auch so ein Typ bist, der auf so Entstehungsgeschichten von so Orten und auch Kirchengeschichten gerade wirklich abfahren tut, ist das sehr, sehr empfehlenswert. Aber um das geht es heute nicht, sondern vielmehr auch um das, wie ich gewissermaßen Mission auch in Italien begegnet bin. Für die, die eben die Stadt kennen oder allgemein Italien ein bisschen kennen, wissen, dass es fast an jedem Hausecken eine Kirche hat. Extrem grosse Prunkbauten zum Teil, sehr, sehr schöne Kirchen, die man auch anschauen kann, wo auch Messen drin gefeiert werden, wo vielleicht ein bisschen leer sind auch, die Messen selber, wo auch nicht zugänglich sind jetzt für Besucher, während das Messen gehalten werden. Ich selber durfte zu Venedig in einer Messe dabei sein. Das habe ich irgendwie sehr berührend gefunden, auch wenn ich nicht sehr gut Italienisch kann. Habe ich irgendwie können mit Französisch und Spanisch ein bisschen zusammendichten. Das ist, glaube ich, einigermaßen gegangen. Aber es zeugt ein bisschen davon, wieso dass die Kirchenräume vielleicht auch ein bisschen leer sind. Wieso nicht die Messe zugänglich machen für die Besucher, die die Kirche anschauen möchten. Etwas, was mich wirklich mega hat mögen in diesen Ferien, war die Tatsache, dass es sehr, sehr viele Arme gegeben hat auf der Straße. Also, dieser Armut begegnest du jetzt wahrscheinlich hier in der Schweiz weniger als jetzt dort. Und Norditalien ist der reiche Teil von Italien. Leute, die wirklich auf der Straße leben, die nichts haben, die ein paar alte Kleider, vielleicht gerade noch etwas zu essen haben, sich in einem Müllsack einkrugeln, damit sie über Nacht schlafen können. Und das bei den Kirchen zu. Also das hat mich irgendwo durch mögen, einfach auch, weil so eine tragische Ironie in dem drin ist. Wir sind doch eigentlich genau zu dem bestimmt worden, diesen armen Leuten zu begegnen und sie aufzunehmen. Und aufgrund von dem habe ich mich dann auch für die Geschichte von heute ein bisschen dazu entschieden, zu schauen, wie können wir als Kirche mutig Leute auf der Straße in unserem Umfeld begegnen. auch eben anhand von dieser Frage, sind wir denn überhaupt so Ausgesendete? Die Predigt von heute wird ein bisschen anders sein als sonst. Es werden eben 12 Verse sein, die ich gerne mit euch zusammen möchte anschauen möchte. Und wir werden das einfach mal durchlesen, die Aussendung von diesen 70 Jüngern, beziehungsweise 72 Jüngern, je nachdem, was für eine Übersetzung das man hat. Und dann werde ich einfach zu jedem Vers etwas sagen, weil die sind sehr, sehr gehaltvoll. Und ich möchte dich bitten, dass du einfach versuchst, so gut es geht, zuzuhören und einfach das, was dir von diesen Impulsen am meisten helfen tut oder für dich spannend ist, dass du das mitnimmst in dein Rucksäckchen. Ja, ja, tipptopp. Ich hoffe, dass es einigermaßen lesen könnt. Vielleicht ist es wegen dem Licht ein bisschen schwierig. Ich habe versucht, alles auf eine Folie zu packen, dass man nicht immer hin und her switchen muss und eben gerade die Verse sieht. Die Aussendung der 70 Jünger. Nach diesem aber bestimmte der Herr 70 andere und sandte sie zu je zwei vor seinem Angesicht her, in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. Er sprach aber zu ihnen, die Ernte ist zwar groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter Wölfe. Tragt weder Börse noch Tasche noch Sandalen und grüßt niemandem auf dem Weg. In welches Haus ihr aber eintretet, sprecht zuerst, Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren, der Friede. In diesem Haus aber bleibt und esst und trinkt, was sie haben. Denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus in ein anderes. Und in welche Stadt ihr kommt, und sie nehmen euch auf, da esst, was euch vorgesetzt wird. Und heilt die Kranken darin und sprecht zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. In welche Stadt ihr aber gekommen seid, und sie nehmen euch nicht auf, da geht hinaus auf ihre Straßen und sprecht, auch den Staub, der uns aus eurer Stadt an den Füßen hängt, schütteln wir gegen euch ab. Doch dies wisst, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Ich sage euch, dass es Sodom an jedem Tag erträglicher ergehen wird als jener Stadt. Nach diesem aber bestimmte der Herr 70 andere und sandte sie zu je zwei vor seinem Angesicht her in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. Das ist der Vers 1. Es handelt sich da bei dieser Aussendung um Jünger, die nicht die Apostel gewesen sind. Es handelt sich da dabei um Jünger, die im äußeren Jüngerkreis dazugehört haben. Wir lesen die Johannes 4, 1 bis 3 von einer riesigen Bekehrung, eigentlich, die stattgefunden hat. Die Leute haben sich taufen lassen. Sehr viele sind Jesus dann nachgefolgt. Sehr wahrscheinlich sind das gerade Jünger, die zum Glauben gekommen sind und jetzt ausgesendet werden, eben gerade in die Ernte raus. Wahrscheinlich macht das Jesus eben ganz, ganz bewusst, weil er verbringt in der nächsten Zeit, denn wenn wir weiter im Lukas-Evangelium lesen und versuchen auch von den anderen Evangelien das zu verstehen, verbringt er viel Zeit mit seinen Aposteln, den Jüngern, den 12 Jüngern. Und die 70 Jünger sollen jetzt also an die Orte gehen, wo er selber mal hin möchte und wo jetzt die Apostel auch nicht hingehen. Er sendet sie aus. Die Zahl 70 ist vielleicht nicht einmal unbedingt eine Zahl, die einfach so gewählt worden ist. Die einen wissen vielleicht, dass der Mose in der Wüste 70 Älteste ausgerufen hat, die ihm helfen sollen, jetzt das Volk zu führen, eben während dieser Zeit, wo sie aus Ägypten ausziehen und sogar auch nach dem Berg Horeb, dieser Zeit, wo sie dort verbracht haben. Gleichzeitig aber ist der Hohe Rat, der Sanhedrin, auch bestehend aus 70 Personen, jetzt ausschließlich dem Hohepriester. Und vielleicht meint Jesus mit dem auch gerade mit dieser Zahl oder dieser Anzahl an Jüngern, dass er jetzt quasi möchte zeigen, wie jetzt eben Jünger, Nachfolger von ihm sollen Leute begegnen. Weil die Leute vom Hohen Rat haben das ja eigentlich nicht wirklich richtig gemacht. Sie haben aus dem aus ein Business gezogen, indem dass sie halt das Gelehrte von dem Gebrauch gemacht haben, dass sie einen höheren Stand haben als die anderen. Und vielleicht kritisiert er mit dem eigentlich schon fast eben gerade auch den Hohen Rat, indem dass er jetzt 70 Jünger aussendet tut, wo jetzt Mission richtig machen tun. Das ist aber jetzt wirklich nur eine Vermutung, aufgrund von dem, wo jetzt der Text hergeht, tut. Er sprach aber zu ihnen, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Das ist die erste Aufforderung, die eigentlich Jesus an seine Jünger stellt. Bettet für Leute, die in die Ernte ausgesendet werden. Arbeiter, die in die Ernte gehen. Nicht irgendwie, jetzt gehen gerade los, ziehen los, machen zu Jüngern und so weiter und so fort, sondern bettet dafür, dass man Arbeiter finden für die Ernte, die gross ist. Und im Urtext heisst das so viel wie, dass Leute ausgeworfen werden. Also ihr könnt euch das vorstellen, wie wenn ihr irgendetwas eingedrängt werdet. Zum Beispiel früher noch in meinem Kollegenkreis hat man mal einen irgendwie so in die Mitte geschupft, dass er jetzt etwas machen tut. Ähnlich können wir uns das vorstellen, dass wenn Gott die Leute wirklich aussenden tut, für den Dienst holt, dann ist das eigentlich so, als würde eine Person rausschupfen und der ist dann so dazu gedrängt, dass er das jetzt machen muss. Er kommt schon fast gar nicht davon weg. Beziehungsweise der Dienst kann nicht wirklich verweigert werden. Um das sollen wir bitten. Und auch wenn es nicht einfach ist, ein Arbeiter bei der Ernte zu sein, so äußert Gott da doch, dass er der Herr der Ernte ist. Er ist eigentlich wie der Bauer, der über die Ernte wachen tut und sie dann auch einmal wird einfahren. Und in dem liegt doch extrem viel Gelassenheit und Frieden. Denkt ihr nicht auch? Er ist der Herr der Ernte. Unabhängig, wie jetzt die Ernte ausfallen tut. Vers 3. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter Wölfe. Die Jünger selber werden jetzt gerade dazu geschickt, selber in die Ernte zu treten. Und wie gesagt, es handelt sich bei diesen 70 Jüngern eigentlich um Leute, wie ich und du das sind. Die 70 Jünger sind nicht dazu aufgefordert worden, alles zurückzulassen. Ihre Familie, ihren Beruf, so wie das die 12 Apostel haben müssen. Sondern sie sind weiterhin auch beruflich noch tätig nebenbei, sind weiterhin auch noch, wenn auch nur sporadisch, vielleicht mit den Familien unterwegs. Es handelt sich dabei um eben Leute im äußeren Jüngerkreis, wo man könnte sagen, wir befinden uns genau auch in dem äußeren Jüngerkreis. Wie wir selber keine Apostel sind, wie wir nicht die Auferstehung von Jesus lieblich so mitbekommen haben und wie wir auch nicht den Weg von seiner Zeit gegangen sind. Da sind wir 2000 Jahre zu alt dafür, um das zu machen. Oder erlebt zu haben. Er sendet sie nicht zu den Wölfen, sondern mitten unter die Wölfe. Wie Lämmer. Das ist ein Unterschied. Wenn man jetzt Leute zu den Wölfen schicken, dann würde da eine gewisse Distanz um sein. Dann würde man zum Beispiel das Wort dieser Gruppe da zusprechen. Und dann könnte man sagen, okay, ja, fangen jetzt da mit dem an, was ihr auch möchtet. Und die anderen können da auch ein bisschen entscheiden, was sie jetzt mit dem Wort möchten, anfangen. Aber da leben sie zmitzt unter den Wölfen, zmitzt unter diesen Leuten. Und all diesen Falschredner und Widersacher, wo sie begegnet tun. Das sind nämlich Wölfe. Da beschreibt Jesus in der Bergpredigt in Matthäus 7 die Priester, die Hohepriester und falsche Propheten als genau solche Wölfe, die falsch reden tun und eigentlich die Widersacher der eigentlichen Arbeit sind. Und wenn man das so liest, dann merkt man, es geht gar nicht wirklich darum, dass man jetzt versucht, nach dem eigenen Leben zu trachten. Stellt euch ein Lamm unter den Wölfen vor. Ein vereinzeltes Lamm unter einem Rudel von Wölfen. Das arme Lamm. Und genau darum, glaube ich, braucht man auch die Zuversicht, dass eben Gott der Herr von der Ernte ist. Ich finde das so gut, hat er das im Vers voran gesagt. Er ist der Herr von der Ernte. Wenn wir das nicht hätten, wenn wir die Zuversicht nicht hätten, dass er der Herr von der Ernte ist, ich glaube, dann würden wir uns in dem Dienst drin extrem etwas vorlügen. Mit welcher Motivation würden wir denn sonst angehen oder das überhaupt überstehen, wenn wir wie Lämmer unter den Wölfen sind? Wir brauchen doch unbedingt die Zuversicht, dass schlussendlich er über all dem steht tut. Und nachher geht es weiter. Tragt weder Börse noch Tasche noch Sandalen und grüßt niemand auf dem Weg. Der Vers zeigt etwas von dieser extremen Dringlichkeit, wo die Aussendung hat, die Verkündigung vom Evangelium, vom Frieden. Was heisst jetzt das für uns? Vielleicht ein, zwei Stimmen von euch. Was denkt ihr, was heisst das, wenn er sagt, wir sollen kaum etwas mitnehmen und nicht einmal Leute auf dem Weg grüßen? Pressieren? Zielstrebig sein? Ja. Nicht ablenken lassen? Den Weg nicht verlassen? Genau. Für uns heisst das vielleicht, dass wir uns über andere Ballast Gedanken machen sollten, die wir manchmal in unserem Leben mittragen können. Es handelt sich hier nämlich um Ballast, die nicht lebensnotwendig sind. Fürs Lebensnotwendige wird Gott schauen. Aber es handelt sich manchmal eben gerade um den Ballast, wo einfach um sonst noch dabei ist. Wo es eben abhalten tut, um den Weg wirklich gut zu gehen. Und die Aussage, dass man nicht mal Leute auf dem Weg grüssen soll, die kommt aus 2. Könige 4, wo der Elisa, sein Diener, der Gehasi, zurück zu dieser Frau in Schunem schicken tut und ihm sagt, jetzt musst du lossäckeln, jetzt musst du zurück in das Haus von dieser Frau meinen Stab aufs Gesicht von dem verstorbenen Kind legen, dass das wieder von den Toten auferstehen tut. Also es heisst nicht, dass man nicht höflich mit den Leuten umgehen soll, sondern es heisst, dass man einfach in dem Auftrag drin in einer extremen Dringlichkeit ausgesetzt ist. Und wenn ihr 2. Könige 4 gerade auch jetzt mit dieser Textstelle lesen könnt, könnt ihr mal im Hauskreis machen, dann werdet ihr sehr viele Parallelen feststellen. Wir haben doch allgemein die Tendenz dazu, dass wir irgendwo durch die Verkündigung nach außen, in unseren Umfeldern, irgendwo unter die unteren Prioritäten stellen tun. Vielfach kommt zuerst die Arbeit, weitere Verpflichtungen, wie zum Beispiel, ich muss jetzt unbedingt deren und deren Person noch antworten, wie sie mir ja geschrieben hat, und so weiter und so fort. Ich möchte mit dem nicht sagen, dass das schlecht ist, aber ich glaube, wir tun uns extrem viel aufgrund von unserem Pflichtgefühl aufbürden, wo es eigentlich davon abhalten tut, das Wesentliche zu machen. Wir könnten eigentlich doch mal 80% schaffen, wenn das die Finanzlage zulässt. Oder wir könnten sagen, ich tue jetzt nur alle 3 Tage ein Mail und ein WhatsApp beantworten. Oh, von diesen 20 Missionsbriefen kann ich auch mal nur 2 lesen. Es gibt so viele Sachen, wo man uns auch zureden tun, dass wir jetzt das unbedingt brauchen und machen müssen. Aber vielleicht ist das gar nicht so der Fall. Wir müssen uns, glaube ich, wirklich darüber Gedanken machen, was ist in unserem Leben drin, wo wir wirklich zum Teil unnötig die Zeit damit verlieren. Der Auftrag ist ja dringlich und die Ernte ist gross. Ich möchte euch ganz kurz etwas vorlesen aus ebenfalls Lukas 10, nämlich Jesus seine Begegnung mit Maria und Martha. Die einen kennen vielleicht die Textstelle. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, das ist jetzt nicht auf der PowerPoint, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich zu dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte: Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Das Bessere, wo Jesus hier ansprechen tut, ist, dass Maria unmittelbar unter der Königsherrschaft von Jesus steht. Jesus hat nämlich gar nicht wirklich die Gastfreundschaft gebraucht, auch wenn das lieb gemeint war. Er hat sich wahrscheinlich gewünscht, dass Martha jetzt auch zu den Füßen von ihm wird hocken und zulassen tut. Das ist das Bessere, was Maria in dem Moment gewählt hat. Und ich glaube, das zeigt sehr viel von dem, wo wir auch einmal drin stecken. Wir sind doch auch immer so unruhig und voller Sorge aufgrund von diesen vielen Sachen, die wir uns aufbürden tun. Vers 5. In welches Haus ihr aber eintretet, sprecht zuerst Friede diesem Haus. Ich mache gerade weiter mit 6 und 7. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. In diesem Haus aber bleibt und esst und trinkt, was sie haben. Denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus in ein anderes. Eigentlich ist das Hausmission auf die simpelste Art und Weise, die man sich vorstellen kann. Wir sollen den Menschen zuerst einfach Frieden wünschen, einen Friedensgruß geben. Mit dem Frieden, der in dem Text beschrieben wird, ist immer der Frieden von Gott, der auch mit dem Evangelium verknüpft ist, gemeint. Der Frieden, den wir selber haben, den uns selber betroffen haben, den sollen wir anderen Leuten wünschen durch den Gruß. Die Voraussetzung dabei ist, dass wir überhaupt schon den Frieden haben. Wenn wir keinen Frieden haben, können wir auch keinen Frieden weitergeben. Wo stehst du persönlich in dem drin? Hast du den Frieden von Gott auf dir? Und es ist schön, wir verlieren den Frieden nicht, wenn wir auf Abneigung gestoßen sind in dieser Hausmission, sondern er wird zu uns zurückkehren. Das ist mega tröstlich. Aber wenn wir manchmal das Gefühl haben, dass die Umstände jetzt so schwierig sind und irgendwie eine Beziehung zu einer anderen Person gestört ist durch irgendwelche Umstände oder so, so bleibt der Frieden bei uns. Wir dürfen uns immer dem Frieden ausrichten. Und sobald jemand empfänglich ist für den Frieden, den wir weitergeben möchten, sollen wir dort bleiben, sogar auf Kost und Logis. Das ist doch noch schön, oder? Jetzt haben alle einen Grund, um jetzt die nächste Woche, die kommenden Tage, euch einfach bei anderen Leuten einzuladen zu lassen, einen Kaffee zu trinken. Das ist im Fall wirklich okay. Es soll aber nicht dazu führen, dass wir das ausnutzen tun. Das war nämlich der Fall in der frühen Kirche. Man hat sogar im 1. Jahrhundert ein Schreiben verfasst, wo davon handelt, wie sich Leute während der Verkündung zu verhalten haben. Jemand, der länger als 3 Tage bei einer Person bleiben tut, wird als falscher Prophet angeschaut. Das sind die festgelegt im 1. Jahrhundert in der frühen Kirche. Weil sie Leute hatten, die das ausgenutzt haben. Die gekommen sind und, hey du, hilf mir doch im Namen vom Heiligen Geist und gib mir jenes und das andere gerade an. Und haben das ausgenutzt. Das ist nicht das, was wir machen sollten. Sondern wir sollten zu den Leuten gehen, uns viel mehr vielleicht auch einladen lassen, ihres Zuhause, um dort mit ihnen unterwegs zu sein. Es ist doch einfach, wenn wir Leute in unser eigenes Biotop einladen. Vers 8 bis 12. Und in welche Stadt ihr kommt, und sie nehmen euch auf, da esst, was euch vorgesetzt wird, und heilt die Kranken darin und sprecht zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. In welche Stadt ihr aber gekommen seid, und sie nehmen euch nicht auf, da geht hinaus auf ihre Straßen und sprecht, auch den Staub, der uns aus eurer Stadt an den Füßen hängt, schütteln wir gegen euch ab. Doch dies wisst, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Ich sage euch, dass es Sodom an jenem Tag erträglicher gehen wird als jener Stadt. Nebst der Hausmission wird jetzt hier von einer Stadtmission geschwätzt. In unserem Kontext wäre jetzt das ein grösseres Dorf wie Wattwil zum Beispiel, wo fast schon eine Kleinstadt ist. Und was Jesus da gemacht hat, ist etwas sehr, sehr Befreiendes gegenüber diesen ausgesendeten Jüngern. Er hat ihnen nämlich gesagt, dass sie essen dürfen, was ihnen aufgetischt wird. Sie sollen das sogar, unabhängig davon, ob jetzt das unrein ist oder nicht, nach jüdischer Lehre. Und das ist das, was die Jünger auch immer wieder beschäftigt hat. Wir haben ja die Geschichte von Petrus und Cornelius gehabt, oder? Es gibt so viele Parallelen dazu, die berichtet haben, dass Jünger Mühe hatten, um sich dem jetzt auszusetzen, gewisse Unreinheiten, die sie von der jüdischen Kultur her kennt haben. Und er befreit sie von dem und sagt, esset das, was euch aufgetischt wird. Was bedeutet heilen? Heilen bedeutet, dass wir Leute segnen, sie für sie beten, dass wir seelsorgerlich mit ihnen unterwegs sind, Empathie haben für die Menschen, die wir antreffen können, die empfänglich sind. Und dass wir vielleicht einmal Hand anlegen tun, dort, wo es zur Heilung beitragen tut. Und die das zulassen, die Leute, die Menschen außerhalb unserer Gemeinschaft oder der Gemeinschaft der Kirche, denen ist das Reich Gottes näher gekommen, auf eine gute Art und Weise. Sie haben es nämlich einladend empfangen. Auch wenn sie jetzt bei weitem noch nicht alles verstanden haben, was jetzt das auf sich hat. Sie wissen noch nicht genau umfänglich, was jetzt das bedeutet. Evangelium, was ist das? Frieden von Gott. Sondern sie sind einfach mal empfänglich gewesen dafür. Und die anderen, die das ablehnen tun, denen gilt es ebenfalls zu sagen, dass das Reich Gottes näher gekommen ist. Gneuer steht, dass das Reich Gottes bei euch war, ihr es aber abgelehnt habt. Und das ist auch wieder etwas sehr Schönes meiner Meinung nach. Dem Unfrieden, der Missgunst, die mir begegnet, können wir mit einer extremen Gelassenheit begegnen. Wir können sagen, das Reich Gottes ist auch für dich näher gekommen. Gott wird für Gerechtigkeit sorgen, wenn er jetzt mich schlecht behandelt hat. Gut ist, ich muss kein Hass auf die Person haben und jetzt irgendwie mir Gedanken machen darüber, wann ich jetzt hätte anders sagen können oder was ich jetzt dazu beigetragen habe, dass es jetzt irgendwie dazu kommt. Natürlich darf man sich das fragen, aber schlussendlich, wenn Missgunst zu uns kommt von diesen Leuten, dann sollen wir die Missgunst Gott anlegen. Er ist der, der gerecht ist und schlussendlich über all das wird urteilen, was die Menschen tun haben. Auch gegenüber uns. Es gibt also eigentlich nur das Entweder-Oder. Entweder das Reich Gottes ist für dich auf eine gute Art und Weise zu dir gekommen, oder es ist auf eine schlechte Art zu dir gekommen. Nicht eine schlechte Art im Sinne von, dass es nicht gut war, dass sie das gesagt haben, sondern dass sie das nicht angenommen haben, nicht empfänglich sind dafür. Und jetzt tue ich etwas vielleicht sagen, wo Widersprüche wird auslösen in dir drinnen. Aber was beschäftigt wir uns so lange mit Menschen, die gar nicht von dem Ganzen möchten wissen? Es gibt doch noch genug andere, die bedürftig sind und empfänglich wären für all das. All die armen Leute, zu Verona und zu Venedig auf der Straße, bei den Kirchen zu. Wieso geht man nicht zu denen? Anstatt jetzt bei irgendeinem Kollegen anzustehen, wo man zwar immer wieder ein bisschen unterwegs sein kann, aber zeigt eine riesige Abneigung gegenüber dem, was ich glaube tue. Aber er selber glaubt ja auch etwas. Er glaubt, dass die weltliche Anschaulichung die richtige ist. Und ich glaube, dass meine christliche Weltanschaulichung die richtige ist. Wieso soll ich mit dem überhaupt noch unterwegs sein? Das können wir uns wirklich einmal ab und zu fragen. Manchmal ziehen uns solche Beziehungen wirklich auch noch ab. Wir kommen nicht weiter und vergessen nicht, der Auftrag ist zu dringlich und die Ernte ist zu gross, als dass wir uns eigentlich mit vergeudeter Zeit abfinden könnten. Das löst ein bisschen Widersprüche aus, wahrscheinlich. Wenn wir doch so sehr uns wünschen tun, für die Leute, die wir jetzt über 10, 15 Jahre lang mit ihnen unterwegs sind, aber noch nichts gegangen ist, dass wir doch immer noch die Hoffnung haben, dass etwas passiert. Vielleicht ist es einfach auch mal Zeit, dass du dich einer anderen Person zuwenden. Es lohnt sich nicht, wenn wir uns unnötig auf dem Erntefeld abrackern. Die Arbeit ist sonst schon genug streng. Und wir dienen in erster Linie Gott und nicht uns selber. Wir reden uns vielfach selber ein, was jetzt besser wäre für die Situation. Eben, wir sagen uns, jetzt gebe ich dem nochmal 5 Jahre, 10 Jahre. Anstatt dass wir einfach mal sagen, jetzt ist gut. Jetzt gehe ich weiter zu jemand anderem, der das Herz offen hat für das. Jetzt ist die Frage, was heisst das für uns als Kirche? Was ist so ein bisschen zusammenfassend über das zu sagen? Ich glaube, wir sollten aufhören, uns noch mehr aufzubürden, als das wir schon zu tragen haben. Das ist das Wesentliche, wo Jesus seinen Jüngern, diesen 70 Jüngern im äußeren Jüngerkreis, wo wir uns sehr gut damit identifizieren könnten, gesagt hat. Er hat ihnen gesagt, das ist das Wesentliche, das ist euer Auftrag und dem soll er dann angehen. Und wir eben, die in einer sehr aktiven Gesellschaft drin stecken, auch gerne mal bei 5 Vereinen dabei sind, haben Mühe, unser Augenmerk auf das zu setzen. Wieso, frage ich mich. Ich frage mich das auch immer wieder bei mir selber. Ich muss mir jemanden an den Grind schlagen, wirklich. Wieso habe ich jetzt wieder 2-3 Stunden mit YouTube vergödet? Das hat mir gar nicht gebracht, ich bin nicht mal zur Ruhe gekommen. Wieso? Das Wesentliche ist die Verkündigung von der Friedensbotschaft, wo Gott zuerst an uns selber gerichtet hat, wo wir selber haben erfahren dürfen, wo wir sollen aber auch weitergeben. Und das war der Fokus, den die Kirche früher noch hatte. Das war der, der ansteckend war, dass so viele Leute, auch wir hier zu Europa, überhaupt dürfen etwas vom Glauben wissen. Unser Glaube basiert darauf, dass Leute so weit gegangen sind, dass sie dafür gestorben sind. Unser Glaube basiert auf Märtyrerblut. Jesusblut. Das Blut von all denen, die ihm nachgefolgt sind und für das den Kopf angehebt haben. Und wir dürfen uns glücklich schätzen, dass wir nicht unseren Kopf selber anheben müssen in unserer Gesellschaft. Man muss vielleicht ab und zu mal einen blöden Zeitungsartikel sich antun, wenn man irgendwie öffentlich unterwegs ist oder man wird irgendwo bloßgestellt. Aber es trachtet uns niemand so nach dem Leben wie du. Ich möchte nicht sagen, dass die Umstände besser geworden sind oder so. Sie sind anders geworden. Der Schwerpunkt ist anders geworden. Aber hey, genau das ist es, wo Leute staunen lassen über die Menschen, die Gott so nachfolgen tun. Die so eine Hingabe haben, dass sie bereit sind, mehr anzugeben, als es üblich ist. Wir alle haben ein Herz bekommen und einen Verstand und einen Körper. Egal wie konditioniert das wir sind, dass wir uns irgendwo veräusserlichen können. Vielleicht ist euch der Nick Vucicic, ja, ich glaube, ein Begriff, ein Mann, der keine Arme und Beine hat aus den USA. Und der reist umeinander und begegnet Tausenden von Leuten und predigt. Geht auf. Ich meine, wenn der sich schon nicht schämen tut, wieso sollte ich mich schämen dafür? Ich finde das so stark von dem Typ. Der hat nur noch sein Mundwerk und sein Herz und sein Verstand, dass er irgendwie kann das weitergeben kann, was er von Gott aufs Herz bekommen hat. Und vielleicht glauben wir öppe dir, dass wenn die Umstände nicht einfach sind, dass jetzt irgendwie eben gerade der Frieden gestört ist. Oder der Frieden uns verloren gegangen ist. Aber dem ist nicht so. Es ist eigentlich viel mehr unsere Sicht und Wahrnehmung, die sich eingeschränkt hat auf den Frieden, den Gott eigentlich für uns hat. Weil der Frieden von Gott ist da, wenn du ihn empfangen hast. Es gibt Situationen, wo du in deinem Leben wirst nicht immer den Frieden gleich stark verspüren, absolut. Genau dann dürfen wir, wie eine Maria, zu den Füßen von Jesus hocken und zulassen. Zulassen zu dem, was er uns jetzt zu sagen hat. Was er möchte in unser Leben einreden. Wir werden also in die Verantwortung einzogen, zu verkünden, aber gleichzeitig auch bei Gott zu sein und überhaupt schon den Frieden zu empfangen zu haben. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass sein endzeitliches gerechtes Urteil genügen tut gegenüber all dieser Missgunst, die wir begegnet haben während dieser Verkündigung. Auf was warten wir noch? Lass uns doch heute für Arbeiter beten und sind wir mutig und beten für unsere eigene Aussendung, dass wir selber Arbeiter werden auf dem Erntefeld. Lass uns den Frieden verkündigen. In den Häusern, in den Städten, den Frieden, der uns selber überkommen hat. Und dort, wo wir aufgenommen werden, wollen wir bleiben. Dort, wo wir Abneigung erfahren, schütteln wir den Staub ab und sagen, wir haben mit dem abgeschlossen. Wir überlassen sie mit dem gerechten Urteil. So einfach ist es eigentlich. Extrem simpel. Du brauchst kein Life on Stage hier im Toggenburg. Oder weiss ich was für ein Event. Und das ist genau das, was ich glaube, wird die Leute wirklich schmackhaft machen auf unseren Glauben. Wir haben schon Leute hier in dieser Gemeinde gehabt, zum Beispiel zu der Zeit, wo Andreas Bergesloff da war. Leute, die wir auf der Straße angefragt haben, zum Kommen, die sehen wir nicht mehr. Die sind an dem Abend rum, weil sie keinen Bezug hatten, hier an. Kein Bezug zu irgendeiner Person da. Und das ist schade. Und auch wenn bei einem Live on Stage oder im Praise Camp oder so 50 Leute für einen Start tun, wer schaut diesen Leuten? Wer bittet sie Gemeinschaften ein? Die Leute gehen verloren. Das sind dann genau die, die man vorfindet, dass die geistlich Armen oder halt vielleicht dann auch materiell Armen, die wir eigentlich uns darum kümmern sollten. Und in dem Sinne lernen wir als Jünger kennen, was Gottvertrauen bedeutet. Es ist okay, wenn ich einmal jetzt einfach 5 Minuten mehr Zeit für das und das investiere oder sogar mal einen ganzen Tag einfach mal in die Verkündigung investiere. Ich gehe jetzt bewusst einfach einen Tag lang mal zu meinen Freunden oder zu den Leuten auf der Straße und gebe ihnen etwas Gutes weiter. Verkünde gute Nachricht. Gestern Abend haben wir uns in der Jugend damit auseinandergesetzt. Was ist gute Nachricht für unsere Nächsten? Auch in den verschiedenen Umfeldern, wo wir nahestehende und fremde Leute begegnet tun. Was ist gute Nachricht für deine Nächsten, für deine Freunde, Leute, die du von der Straße kennst? Amen.